Thank you. I now try to translate a short version of what you said. Thank you very much. Er hat gesagt, also es wird sich, die Roaring Twenties sind eigentlich eine super Zeit, also die 20er Jahre, die auch eine Zeit der Umbrüche waren und auch eine Zeit, wie es in La Traviata auch ist, von sehr viel Lebenshunger, von sehr viel Lust, für großen Festen, aber gleichzeitig auch eine Zeit, in der man immer wusste, irgendwas wird anders, irgendwas ändert sich, irgendwas stimmt eigentlich nicht wirklich. Und er sagt, diese Zeit passt auch eigentlich wunderschön für das Leben von Violetta, von La Traviata, die auch eigentlich versucht, ein schönes Leben zu führen, aber eigentlich im Hinterkopf immer schon weiß, dass ihr eigentlich kein schönes Schicksal droht. Also sie versucht, Orte zu finden, an denen sie sich sozusagen ausruhen kann, an denen sie vielleicht noch eine Idylle suchen kann, aber dass sie sie nicht finden wird, das wissen wir alle. Das Symbol für diese Art von Leben, das die La Traviata führt, die Violetta, ist für Damiano Michelietto und sein Team ein zerbrochener Spiegel. Ein Spiegel, in dem sich dann auch mit Filmszenen zum Teil das Leben von Violetta spiegelt und in dem man auch sieht, wie sich ihr Leben in Bahnen entwickelt, die am Schluss einfach unausweichlich scheinen. You said to me that in Verdi's time we have to remember that La Traviata was not a classic and not an easy story, but it was a really big scandal the year it came out. It was not something people liked, but it was something where people said, like, you cannot do this, Mr. Verdi.
Yes, sometimes we because of, you know, time has passed and we tend to see Verdi, and generally speaking, also I would say also opera, as something quite traditional and something quite conventional. We used to put like a frame around this composer, but in reality it's very, very different. Verdi, with this opera especially, really tried to shake the mentality of its own time. He chose a contemporary subject. He were looking for a novel that were written in that time, and this novel has had as main character a prostitute. So the title itself, La Traviata, for example, when Verdi wrote the opera, was prohibited. The first edition of the opera was titled Violetta, which is more innocent as a title. And there are many stories about the fighting that Verdi had to do in his life, not only with La Traviata, but also, for example, with Rigoletto or with Un ballo in maschera and many others, because he really wanted to tell stories that were connected with the life of his own time. And I think in writing this opera, he really creates a social, he really took a social team with and being very, very brave on that. So he was not a man that was scared about scandal and about fighting with the censorship. And I think that what is that this is a very important ingredient of his work that we don't have to forget.
Also er sagt, wir neigen heute dazu, Komponisten wie Giuseppe Verdi in einen goldenen Rahmen zu setzen und uns eigentlich einzubilden, dass sie immer schon Klassiker produziert haben. Aber Verdi wollte eigentlich genau das Gegenteil. Also Damiano hat am Schluss gesagt, Verdi hat sehr gerne mit den Zensoren gekämpft. Und so war es eigentlich auch bei La Traviata. Also selbst den Titel hat man ihm erst verboten, weil dieser Titel an dieses zeitgenössische Buch, also das Buch von Alexandre Dumas, erinnert hat und im Zentrum von La Traviata einfach eine Prostituierte stand, was natürlich ein Riesenskandal war. Und Verdi hat sich da aber nicht beirren lassen und hat wirklich immer dafür gekämpft, eigentlich zeitgenössische Subjekte, zeitgenössische Geschichten in seinen Opern zu erzählen. Und was heute ein Klassiker ist, war damals wirklich ein sehr, sehr mutiger Schritt für einen Komponisten zu sagen, ich möchte die Welt so schildern in meinen Opern, wie sie heute ist, wie sie heute stattfindet. The last question, Damiano, is a little bit a more personal questions, because I know you come from a family in Venice that was not very connected to theater or to opera or something. And I think that is something that still reflects in your whole work as a director. So that's something to tell stories to people who do not have to be specialists for opera or specialists for music, but to do it differently.
Yes, I think my mentality, it's quite direct with the audience, because when I started to approach as an audience, I loved being connected with the stage, and I love to be surprised by the show, and I never felt opera being a language for an elite of people, and also not a language for rich people. I think opera is a language for the community. It's a language for everybody. We have to break this boundary between elite and opera. Opera speaks to the belly of the people first. It's something that have an emotional, also if you don't understand the language, also if you don't know the story, it's the power of the music and the power of the theater. And this is what I love about opera. And of course, you have to be very, you have to keep a quality language, a theatrical language that has a quality in itself, but you don't have to do opera only for people who loves opera. You have to do opera for everybody, because this is the nature of this language. And coming from Venice, where in the 17th century there was the first public theater, I think the mentality is the one that we have to bring opera to everybody and let everybody enjoy what they feel and what they love about this language.
Thank you. Very much prägend, our president said. That's very true. So nur kurz noch als Übersetzung. Also Damiano gesagt, er hat immer schon, er mag den direkten Zugang zum Publikum, und er versucht in seinen Inszenierungen und auch in den ersten Theateraufführungen, Opernaufführungen, die er gesehen hat, Oper ist nicht für reiche Leute da und Oper ist nicht für eine Elite da, sondern Oper geht als allererstes hier herein in den Bauch, und so soll es auch sein. Und Oper ist eine Kunstform, die eigentlich ganz direkt und ganz unverblümt eigentlich die Menschen direkt erreichen sollte. Und das ist auch das, was ihm wahnsinnig wichtig ist in seinen Inszenierungen. Weil er, wie wir eigentlich in Bregenz, wie Lilly, du gesagt hast, also Oper ist für alle da, das ist auch absolut die Überzeugung, die Damiano in seinen Inszenierungen vertritt. Damiano, thank you very much. That was very nice. We see you later for our question round again. So you stay there in Rome for us for a little while still. We will be speaking about the rest of the program. And we're looking forward to seeing you on the screen again and hopefully at the Richtfest in April in Bregenz. Thank you very much. See you later. Thank you.
Thank you, Sean.
Lilly, wir kommen ins Festspielhaus. Wir kommen zur Oper im Festspielhaus. Was sehen wir da im kommenden Jahr?
Leos Janáčeks Oper Die Ausflüge des Herrn Brocek. Das ist eine satirische Fantasie, die das Publikum in ein dadaistisches Theaterabenteuer entführt. Janáček verbindet darin auf meisterhafte Weise das Absurde mit dem Tiefgründigen, vereint Komik mit scharfer Gesellschaftskritik und betrachtet dabei die menschlichen Schwächen mit Einfühlungsvermögen und Verständnis. Herr Brocek, ein Prager Hausbesitzer, ist alles andere als ein typischer Opernheld, eher ein Antiheld. Er verkörpert das selbstzufriedene Bürgertum und geprägt von deutlich misanthropischen Zügen. Am liebsten bleibt er in der Bequemlichkeit seiner eigenen Wohnung und schottet sich von der Außenwelt ab. Wunsch nach Rückzug und Sicherheit spiegelt etwas wider, das uns auch heute sehr vertraut ist. Über Jahrzehnte war unsere Welt von Offenheit und Neugier geprägt. Doch heute erleben wir oft das Gegenteil: Abschottung, Protektionismus und Ausgrenzung. Populistische Stimmen versprechen eine Rückkehr zu vermeintlich besseren Zeiten. Und Brocek verkörpert genau diese Haltung. Ein Mensch, der das Neue und Unbekannte ausblendet und sich an das klammert, was er kennt. In diesen Oper wird Herr Brocek plötzlich in fantastische Abenteuer katapultiert. Auf den Mond und zurück ins Mittelalter und wird dort mit all dem konfrontiert, was er zu Hause zu vermeiden sucht: fremde Welten und unbequeme Wahrheiten.
Lernt er etwas aus diesen Abenteuern?
Nein, nein, ganz und gar nichts. Das Erlebnis ist keine Geschichte persönlicher Läuterung, sondern ein scharfsinniger, humorvoller Spiegel, der uns alle vorgehalten wird.
Wer wird denn diese tolle Satire inszenieren?
Der amerikanische Opernregisseur Yuval Sharon, der übrigens bereits von 15 Jahren an der Seebühne als Regieassistent von Graham Wicks Aida gearbeitet hat. Er wird die Oper inszenieren. Er widmet sich diesem Spiel zwischen Fantasie, Satire und zeitgenössischer Relevanz mit außergewöhnlicher Virtuosität.
Gehen wir weiter. Wir kommen zur Werkstattbühne in unserem Rundgang. Was passiert dort?
Das Erbe des Barocks und insbesondere das von Johann Sebastian Bach findet sich in diesjährigem Programm wieder und inspiriert eine Reihe von Werken, die sich mit der menschlichen Suche nach Erfüllung auseinandersetzen. Das erste dieser Werke trägt den Titel Passion of the Common Man. Mich fasziniert der Gedanke, dieses Konzept in die Gegenwart zu übertragen. Nicht als religiöse oder christliche Passion, sondern als Spiegel des Leidens der modernen Menschen. Heute lebt die westliche Gesellschaft materiell besser als je zuvor. Und doch fühlen sich viele Menschen leer, verunsichert, ängstlich und überfordert. Die endlose Auswahl und der ständige Informationsstrom haben eine Art kollektive Erschöpfung hervorgebracht. Eine Erschöpfung, die oft wegmedikamentiert wird. Die Passion of the Common Man spielt in einer dystopischen, nahen Zukunft, beherrscht von digitalen Ablenkungen und virtuellen Realitäten. Im Mittelpunkt steht die Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein, wenn Schmerz und Emotionen zunehmend durch Medikamente betäubt werden. Geht damit nicht auch die Fähigkeit zu Empathie verloren? Inspiriert von der Struktur von Bachs Passionen, neu gedacht für unsere Zeit, entstand dieses Oratorium des Komponisten Daniel Bjarnason und des Librettisten Royce Vavreck, geschrieben für 4 SolistInnen, Chor und Kammerorchester.
Aber das war nicht der letzte Bach. Es gibt noch viel mehr Bach auf der Werkstattbühne.
Im zweiten Projekt der Werkstattbühne, Bach Nirvana, verwandeln wir das klassische Klavierrezital in ein multidimensionales Erlebnis. Bachs Musik ist wie Balsam für die Seele. Sie beruhigt, klärt und heilt, wie eine Form der Meditation. Gemeinsam mit der Pianist Angela Hewitt haben wir ein Programm geschaffen, das von zarten, kontemplativen Stücken bis zu monumentalen Präludien und Fugen reicht. Eine pianistische Erfahrung höchsten Ranges. Diese Musik tritt in Dialog mit einer anderen Kunstform, der Welt des Lichts und der visuellen Poesie. Licht- und Bühnenkünstler Miki Kunttu wird die Werkstattbühne in einen Raum verwandeln, in dem Musik, Licht und Projektion zu einem immersiven Gesamterlebnis verschmelzen.
Und dann gibt es da noch eine Produktion auf der Werkstattbühne und die heißt Yam.
Genau. Vor der meditativen Stille von Bach Nirvana führt den Weg weiter in den glitzernden Karnevalismus der Virtual Reality Kabarets. Die Werkstattbühne ist unsere Plattform für neue Formen des Musiktheaters. Die Uraufführung von Yam setzt hier einen markanten Akzent als zeitgenössischer Gegenpol zur Suche nach Lust, Genuss und sozialmedialem Hype. Das Werk stammt von dem in Wien ansässigen Kollektiv Studio Mars. YAM ist ein experimentelles XR Music Theater, das verschwindendste Stile verbindet. Oper, Kabarett und Performancekunst verschmolzen mit AR und VR Technologien. Und YAM zieht das Publikum in ein dekadentes Erlebnis, in dem ein Abendessen sich in glitzernde Gourmet-Illusion verwandelt.
Deswegen heißt das Ganze YAM von Yummy.
Yum.
Okay.
Was als sinnliche Verführung beginnt, wird zu einer bissigen Reflexion unserer digitalen Traumwelten, Konsumverlockungen und gesellschaftlichen Bruchlinien.